Die heutige Botschaft trägt den Titel Du sollst ein Segen sein. Und der dieser Predigt zugrunde liegende Text, der steht in 1. Mose 11, ab Vers 26 bis 12, 2. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt, in Ur in Chaldäa. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus, von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Stellen wir also in Gedanken jetzt einmal den Zeiger der Weltuhr auf 3, auf die Zeit, wo kaum 300 Jahre vergangen sind seit den Tagen der Sintflut. Von dort sind es aber bis zur Gründung Roms noch gut 13 Jahrhunderte und bis zu dem wichtigen Moment, von dem die Bibel sagt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Bis dahin sind es dann noch gut 2000 Jahre. Aber was haben wir denn wohl für eine Vorstellung von diesen längst vergangenen Tagen, von der damals schon hochentwickelten Kultur in Mesopotamien und in den Ländern rund ums Mittelmeer, von der gar nicht so altertümlichen Technik, wo wir bis heute herumrätseln, wie gewisse Bauwerke entstanden sind. Zu dieser Zeit lebte ein für unser Verständnis bereits älterer Mann in der Gegend am südlichen Euphrat. Ein Mann, von dem wir allerdings mit Recht behaupten, dass das, was er getan hat für die Geschichte der Menschheit, weitaus wichtiger war als zum Beispiel alle Taten Alexanders des Großen zusammen. Ja, was zeichnete diesen Mann aus? Seine Herkunft? Oder seine Abstammung? Sein Reichtum? Nein. Diesen Mann zeichnete vor allem das eine aus, dass Gott ihn angesprochen hatte. Das kam aber nicht von ungefähr. Natürlich ist es Gottes Sache, den Weltlauf zu bestimmen und die Herzen der Menschen zu lenken, wohin er will. Aber wenn er einen Menschen so anspricht, wie den vorhin genannten Mann, dann verlangt das eine bestimmte Voraussetzung, die wiederum nur Gott schaffen kann. Eine heilsame Vorgeschichte im menschlichen Herzen, eine auf Gott hin gemünzte Einstellung. Nein, so etwas geschieht nicht einfach aus heiterem Himmel, dass Gott uns so anspricht. Das hat sich bis heute nicht geändert, oder? Warum säßen wir sonst hier und wollen etwas hören vom Wort Gottes? Warum hätte sonst euer Weg zu Christus geführt? Aus einer menschlichen Laune heraus? Nein, das kann es kaum geben. Oder weil Gott euch vielleicht gezwungen hat. Es kommt der Sache wohl schon etwas näher, aber so stimmt es auch noch nicht. War es nicht vielmehr so, dass Gott uns zu sich gezogen hat, von Kindheit an? Vielleicht haben wir sein Ziehen nicht als solches gedeutet. Vielleicht würde mancher dafür ein anderes Wort wählen. Aber es ist doch so. Und kann nicht jeder von uns heute glücklich sagen zu ihm, du bist mir zu stark geworden und hast mich überwunden, wie Jeremia im Kapitel 20, im Vers 7. Aber wie verschieden unser Weg bisher auch war, wir alle kennen das doch, da war schon bald etwas in früher Kindheit, da war schon lange etwas, das mich innerlich unruhig machte, von klein auf. Aber ja, da war ein Gottesbewusstsein, eine Gottesfurcht im Innern. Beinahe möchte man sagen, der beständige Eindruck, einmal komme ich zu ihm. Trotz aller Unwissenheit, trotz aller Unkenntnis, trotz aller Irrwege und trotz meiner Sünde. Und vor allem, und das schafft ja die Unruhe, wir konnten nicht zufrieden sein mit unserem Herzenszustand, denn wir waren lange Zeit fern von ihm. Wir lebten nicht bewusst in der Nähe Gottes. Und manche, die im Glaubensleben noch neu sind, die würden jetzt sagen, ich war auf der Suche, ich suchte Gott. So ist es aber nicht. Es war umgekehrt. Werfen wir dazu kurz einen Blick auf die Biografie von Fritz Binde. Dieser Mann war in jeder Phase seines Lebens ein Enthusiast, ob als Sozialist, ob als Anarchist, ob als Freidenker, ganz egal. Aber es ging so lange, bis Christus sein Leben wurde. Und darüber vergingen allerdings viele Jahre. Er wurde 33, bis es endlich soweit war. Begonnen hat es damit, dass er der Schwächste war von 7 Kindern und dass er allein übrig geblieben war von ihnen allen. Und sowas prägt einen Menschen von klein auf. Das schafft ein Bewusstsein, das ohne Gott nicht auskommen kann. Das schlägt sich nieder in seinem Gemüt, in seiner Literatur, die eigene Schwäche und der allgegenwärtige innere und auch der äußere Tod. Binde hat im Alter von 18 Jahren dann eine erste Begegnung mit einem wirklich gläubigen Menschen, der ihm auch gleich auf den Kopf zusagte, er werde sicher in seinen Sünden zugrunde gehen, wenn er an seiner Christusfeindschaft festhält. Es sei denn, sagte der Mann, dass Gott sie durch viel Elend doch noch zum Glauben bringt. Fritz Binde aber lachte nur darüber. Und doch, das war ein weiterer, ein wichtiger Meilenstein, nämlich beides die Warnung und auch sein Lachen. 2 Jahre später forderte ihn sein zukünftiger Schwiegervater, der gläubig war, auf, alle seine schlechten Bücher zu vernichten. Was tat Binde aber daraufhin? Und denken wir hier nur an unser eigenes Leben, an unser Verhalten. Er war maßlos verärgert. Er schloss sich trotzig einem Freidenkerverein an und kaufte erst recht noch mehr atheistische Bücher. Seine Braut brachte er dadurch zum Weinen und den Schwiegervater vor lauter Gram binnen kurzem ins Grab. Und in den folgenden 2 Jahren setzte Binde den lebendigen Gott einfach ab in seinem Leben. Er wollte ihn forthin ignorieren. Na, ob das so leicht geht? Wie wirkt sich das aber in der Folge aus? Mit einem Leben in Sünde, voller Angst und voller Unruhe. Eine beständige innere Leere machte Fritz Binde in den nächsten Jahren schier kaputt. Aber was tat er? Vor lauter Unruhe und Betriebsamkeit warf ihn das spürbare Fehlen Gottes jetzt in die Arme der Sozialdemokraten. Damals noch eine ganz neue Erscheinung. Uns heute ist ja bekannt, was später aus Fritz Binde geworden ist, aber in jener Zeit, da sehen wir ihn die ganze Zeit über, wie es ihn umtreibt, wie einen Simson im Philisterland, allerdings selber noch als Feind Gottes. Und wo er auftritt, da sehen wir ihn agil, jedes Mal enorm engagiert, enthusiastisch und voller Argumente. Allerdings steht es im falschen Umfeld, immer noch im falschen Element. Denken wir dabei einmal besonders an unsere Herkunft. Denken wir über unseren Weg nach, die Sache hängt ja auch mit dem Zeitgeist zusammen. Und es wäre zu diesem Zeitpunkt zu billig gewesen, Fritz Binde zu bekehren. Das wäre zu oberflächlich ausgefallen. Das wäre die menschliche Methode gewesen. Nein, Gott wartet ab. Und Fritz Binde musste mitsamt seinem unruhigen Herzen, mit seinem inneren Drang, noch in weitere Irrwege und in falsche Elemente hinein. Wie das Wort Gottes sagt in 1. Mose 15, das Maß der Sünden muss erst voll werden. Und es wurde voll. Es ist ja niemals so, dass ein ehemaliges Kind des Satans seine früheren Talente und sein menschliches Können später als Kind Gottes fortsetzen und zum Heil verwenden kann. Ganz im Gegenteil. Durch das Mitgekreuzigtsein in Christus ist für uns das Alte vergangen. Das, was man früher recht gut konnte im alten, im boshaften Leben, das alles, auch das scheinbar Gute und Wertvolle, das alles verblieb am Kreuz. Denn das hat im Reich Gottes nichts mehr zu suchen. Sonst entstehen dadurch bloß neue Kinder der Bosheit anstelle von Kindern Gottes, zweifach Ärger als ihre geistlichen Väter. Nein, weiter geht es, wenn es recht werden soll vor Gott, nur mehr mit Christi-Möglichkeiten, mit seinem Auferstehungsleben, mit ihm, dem innewohnenden Christus. Allerdings, man sieht es erst im Nachhinein, ein Stück weit liegt die gottgegebene Lebensgrundlinie bei einem solchen Menschen doch schon frei, noch bevor das wahre Glaubensleben beginnt. Und deshalb spielt die Platzierung von Gott her von Anfang an eine große Rolle. Die Weltzeit, in die du gestellt bist, die geografische und auch die politische und vor allem deine familiäre Umgebung. Halten wir aber fest, wir sind in jedem Fall nicht falsch und nicht vergeblich platziert. Und ich denke, jeder von uns weiß, was damit gemeint ist. Wir können das anhand des Lebens des Apostel Paulus vergleichen, wenn wir uns ansehen, wie sein Leben und Treiben war vor seiner Bekehrung. Es ist überall die gleiche Handschrift. Ungeachtet unseres eigenen Unverständnisses inkludiert es sogar der Widersacher, der Menschenmörder von Anfang. Der ist einschlägig mit eingebunden dabei. Aber wie ging es mit Binde weiter? 4 Jahre hielt er es aus, bei seinen sozialistischen Weltverbesserern, diesen saufenden und lärmenden Gesellen, wie er sie nannte, diesen im Innersten zerrissenen, im Grunde furchtbar unglücklichen Pseudo-Optimisten. Am Ende dieser 4 Jahre musste er miterleben, dass sich einer von ihnen, ein ihm bekannter Redakteur, im Büro erschossen hatte in seiner Verzweiflung. Aber es ging für Binde noch tiefer. Zurück zur Gutbürgerlichkeit, das wollte und konnte er nicht, und Kirche und Frömmigkeit, das war ihm völlig zuwider. Behäbige Gleichgültigkeit, das konnte er absolut nicht ausstehen, er wurde Anarchist. Und von da an hielt er sich an Philosophen, zuerst an Kant und später an Nietzsche. Wer ehrlich nachdenkt über sich selbst, der wird sich jetzt sagen, ach, wo ich schon überall war, mit meinem Herzen und mit was für einer Einstellung. Wofür bin ich denn eingetreten? Was habe ich gelesen und geglaubt? Mal dies, mal das und das auch noch in voller Überzeugung. Na gut, das war in der ganzen Zeit aber kaum dabei und heute schäme ich mich dafür. Und doch, ich sehe jetzt, Gott war nie ferne von mir. Nur ich war ferne von ihm. Für Binde folgte nun eine schreckliche Verrohung des Gewissens, jede Menge Sünde und Sündenfolgen, einhergehend mit Nervenzerrüttung und zum Schluss totale Verwirrung. Viele schlaflose Nächte, schreckliche Angstzustände und Enttäuschungen. Binde wurde nervenkrank, arbeits- und sogar denkunfähig. Das ist der Part, wo der Widersacher seinen Trumpf ausspielen kann. Im Leben so vieler, nun kommt sein angebotener Ausweg, der Selbstmord. Wir kürzen das jetzt aber ab, um beim Thema zu bleiben. Bindes weitere Tage, sein langer Kampf mit dem Neukirchner Abreißkalender seiner Frau und dann mit dem Wort Gottes selbst, wobei, wie er schrieb, als er wieder einmal ein Buch Nietzsches hervorgeholt hatte, jetzt immer ein Dämon mitredete in seinem Inneren, bis hin zum schließlichen Suizidgedanken, ha, dein Leben ist verpfuscht, ist nichts wert, bring dich endlich um, du tust damit wenigstens ein gutes Werk, deine Frau bekommt die Lebensversicherung. Wie finster war es da im Herzen, und immer wieder vernahm er im Kopf den Rat von Nietzsche, stirb doch rechtzeitig.
Na, wer kennt sie nicht, solche Verrücktheit, diese triste Ausweglosigkeit. Aber damit kam jetzt ein Fritz Binde, der enorm mühselig und beladen geworden war, zum Wort Gottes. Und genau hier setzt der Zeitpunkt Gottes ein. Nach 15 langen, verzweifelt aktiven, finsteren Jahren. Merken wir uns diesen Punkt, die Rechtschaffenen kennen ihn ja. Versuchen wir noch einmal, Saulus von Tarsus hier zu sehen, als Zeugen seinerseits in seinen enthusiastischen Vorwärtsstürmen mit Drohen und Morden und wie er die Christen verhaftet hat, ihren Todesurteilen zugestimmt hat bis zu jenem Tag vor Damaskus. Was aber geschah mit Binde? Mitsamt seiner Familie zog er in jenen Tagen in das Elternhaus seiner Frau. Das Haus, wo sein Schwiegervater gestorben war, wegen seiner Bosheit. Und in dessen Nähe wohnte ein ihm bekannter Prediger. Zudem ließ Gott ihm den Weg frei und der empfahl ihm das Büchlein »Dem Lamme nach« von Georg Steinberger. Und eben weil Gottes Zeitpunkt gekommen war, redete er ihm nun ins Herz. Gott hatte durch die lange Zeit mit den schweren Umständen und Verirrungen den Herzensboden Bindes in der rechten Weise und Richtung aufgeweicht. Es muss ja auch bei uns bis an den Punkt gehen, wo uns klar wird, für mich geht es nicht mehr weiter. Und je intensiver diese Erkenntnis, umso besser. Und darum freue dich, auch heute noch, über jede Ausweglosigkeit. Gott ist schon da, bevor du hier ankommst. Sollte Gott anschließend etwas unmöglich sein? Das sollte jetzt eine kurze Einführung sein und uns sagen, dass es nicht so ist, dass Gott bei uns aus heiterem Himmel eine Bekehrung herbeiführt und ohne weiteres eine Berufung ausspricht. Nein, das alles hat stets eine Vorgeschichte. Es ist das Ziehen des Vaters zum Sohn. Wichtig ist dabei zu bedenken, dass die Umstände, die geografischen und die historischen Gegebenheiten dieses Ziehen fördern und dass der spätere Verlauf deines Christenlebens einen klaren Bezug dazu hat, auch wenn du als bekehrter Mensch mit Abscheu zurückblickst. Wer einiges gelesen hat von Fritz Bindes christlichen Schriften, der weiß, was gemeint ist. Und wer Paulus in seinem Dienst als Apostel betrachtet, der erkennt auch bei ihm den Zusammenhang. Wir sehen daran, wen Gott sich da berufen hat und warum der Zeitpunkt der Bekehrung so gewählt war. Nun aber zu dem Mann, der Vater der Gläubigen genannt wird, wie Jesaja ausrufen darf im Heiligen Geist, schaut Abraham an, euren Vater. Denn Jesaja 51 im Vers 2. Aber auszugsweise noch einmal der Text aus 1. Mose 12, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Sehen wir uns zuvor noch ein wenig um in Abrahams Zeit und in seinem Heimatort. Abraham wohnte also in Ur, dieser Stadt am südlichen Euphrat, die bereits vor der Sintflut existiert hatte. Das beweisen etliche Funde unter den tiefen Schlammablagerungen. Die meisten der Einwohner dort waren Halbnomaden, die von der Viehzucht lebten. Ur in Chaldea war ursprünglich von den Sumerern angelegt worden an der Mündung des Euphrats ins Meer. Diese hochentwickelte Stadt hatte gleich zwei Häfen, einen im Norden und einen am westlichen Stadtrand. Und ihren Namen Ur erhielt sie von der damals in jener Gegend verwendeten Methode, Asphalt als Mörtel zu benutzen für die Bauten aus gebrannten Lehmziegeln. So war auch die Zikkurat entstanden, ein 55 mal 40 Meter großes, dreifärbiges Bauwerk in der Stadtmitte. Ihr unterster Teil war schwarz, der mittlere rot und der oberste Teil war blau. Und obendrauf stand das Tempelgebäude, das dem Mondgott geweiht war, überkleidet mit Gold und Silber, ausgebaut zu einem siebenstöckigen Turm.
Um diesen Tempel herum standen noch andere bedeutende Bauwerke, umgeben dann vom Rest der Stadt mit vielen eher kleinen Wohnhäusern, aber allesamt mit Innenhof. Im Zuge der Ausgrabungen fanden sich in Ur viele Tontafeln, die in den Schulen zum Unterricht in der Keilschrift verwendet worden waren. Und in diesen Schulen fand man Multiplikationstabellen und Divisionstabellen und Rechenbeispiele mit Quadratwurzeln und Kubikwurzeln. Solche Tontafeln enthielten aber auch Geschäftsurkunden. Und das alles in Keilschrift. Beim Öffnen der Gräber fand man aber noch mehr, nämlich Menschenopfer. So eine Königin in Ur wurde nicht nur mit Schmuck von Gold und Edelsteinen begraben, sondern auch mitsamt ihren Dienerinnen. Bis zu 24 gingen mit in den Tod dabei. Das soll als kurzer Einblick reichen in den historischen und kulturellen Hintergrund des Ortes, wo Abrahams Familie ursprünglich wohnte. Die Bibel sagt dazu ganz klar über Abrahams Herkunft, was Religion und Vaterhaus betrifft. So spricht der Herr, der Gott Israels: Eure Väter wohnten zu jener Zeit jenseits des Euphratstroms und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Vielen von uns ist es sicher ein Trost, die ihren okkulten und esoterischen Sumpf verlassen durften und die heute Gottes Kinder sind in Christus, dass Gott gerade den Vater der Gläubigen aus einem solchen Hintergrund herausgeholt hat. Achten wir deshalb, so gut es geht, auf die familiären Zusammenhänge und Geschehnisse, an wen das Wort Gottes erging und was dann geschah. Ich lese noch einmal 1. Mose 11, 31 bis 12, 1. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Warum ging Terach mitsamt der Familie und nicht Abraham? Warum ging Abraham damals nicht aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Vaterhaus? Ganz im Gegenteil. Der Vater Terach hatte mit einem Mal selber die Absicht zu gehen, nachdem und obwohl der Befehl Gottes an seinen Sohn Abraham ergangen war. Es ist natürlich anzunehmen, dass Abraham mit dem Vater darüber gesprochen hatte. Und der ergriff die Initiative nun seinerseits. Damit aber war das Ausgehen aus dem Vaterhaus für Abraham schwer möglich geworden, oder doch nicht? Von uns wird Gott im Allgemeinen nicht verlangen, unser Land, unsere Verwandtschaft und unser Vaterhaus zu verlassen. Vielmehr den nichtigen Wandel, der überliefert wird nach der väterlichen Weise, den schon. Aber was den Gehorsam und die Herzenshaltung betrifft, sind wir den Eltern und leiblichen Geschwistern immer verpflichtet. Was allerdings unsere innere Wesensherkunft betrifft, unseren ursprünglichen geistlichen Vater, darüber ließ Jesus auch uns nicht im Unklaren. Dazu hieß es: Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Aber aus dieser Verwandtschaft hat er uns herausgekauft, mit seinem eigenen Tod. Er steht in Kolosser 3,3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und es steht in Römer 6,8, wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und damit zurück zum Familienumfeld Abrahams. Er war also aus dem Vaterland ausgegangen. Zusammen mit Terach kam er allerdings nur bis nach Haran. Wir sehen, Abraham war aus familiären Gründen auf dem halben Weg hängen geblieben. Alle blieben sie in Haran, solange der Vater lebte.
Wir sehen, die Familie und ihre Verquickungen spielten auch für den Vater der Gläubigen eine gewaltige Rolle. Und auch der Zeitgeist kommt da immer dazu. Ja, die Sippschaft, in die wir gesetzt sind, mit all ihren Traditionen, mit ihren Verirrungen, mit ihren ungeschriebenen Gesetzen und jetzt dazu Gottes Wort. Und das tangiert jeden Jünger Jesu. Das tangiert jeden. Wenn auch nicht alle im gleichen Maß. Denn wer von uns kennt sie nicht, die vielen schier unlösbaren Situationen im Spannungsfeld zwischen geistlichem Wunschdenken und familiärer Realität? Wie oft hemmt und hindert eine starke Familienbindung die vollständige Nachfolge? Wie oft verfehlen wir uns aber auch an Gottes Wort und an der Familie, weil wir zu früh starten? Abraham sitzt jetzt also in Haran. 1000 Kilometer hat er das Vaterland hinter sich. Was nun? Beachten wir das Wort hatte in unserem Text. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Oder das heißt erstens, dieser Aufruf war schon früher an Abraham ergangen und zweitens, Abraham wurde dem Befehl Gottes gehorsam, weil Gott seinen Herzensboden schon vorbereitet hatte. Da war dieses Ziehen, das wir eingangs erwähnt hatten. Betrachten wir das nähere Umfeld und das Wort noch etwas genauer. Definitiv hieß Gottes Befehl ja nicht, gehe aus Ur, sondern gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Es hieß nicht, zieh aus nach Kanaan, sondern in das Land, das ich dir zeigen werde. Präziser spricht darüber Stephanus in der Apostelgeschichte. Da heißt es im Kapitel 7, Vers 2, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land, das ihr jetzt bewohnt. Sehr interessante Zusammenhänge, die über 3 Generationen wirksam sind, werden uns hier mitgeteilt aus Abrahams Familie und Vorgeschichte. Nun also der Ort Haran. Haran war eine wichtige Handelsstadt, ein mehrfacher Kreuzungspunkt der Karawanenwege nach Babylon, nach Kleinasien, nach Agam und nach Ägypten. Von hier wären es dann nur noch 450 Kilometer nach Damaskus. Für Abrahams Sohn Isaak wird dann eben dort aus Harans Umgebung eine passende Braut geholt, die Rebekka. Und deren Sohn Jakob dient auch wieder dort 14 lange Jahre um Lea und Rahel, bei Rebekkas Bruder, dem Laban, in der Nähe Harans. Das zeigt uns, dass Verständnis und der Gehorsam Gott gegenüber im familiären Umfeld, nämlich auszugehen aus dem Hause seines Vaters, das ist für Abraham keine so klare und einfache Sache, wie wir vielleicht beim schnellen Drüberlesen vermuten. Das Verhalten seines Vaters hat er zu achten, als jener selber nun zu suchen beginnt, als er die Familie zusammenpackt und auszieht nach einem Land, das Gott doch ihm selber zeigen will. Und tatsächlich, wir lesen einige Zeit später, der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Erzählen wir eine kurze Zwischenbilanz. Abrahams Vater hatte nur eine halbherzige, eine unvollendete Lösung geschaffen, aus eigener Kraft das Buch Josua nennt ihn einen Götzendiener. Nichtsdestoweniger bleibt Abram dem Vater untertan. Der Neffe Lot hatte sich die fruchtbare Jordanebene gewählt, in dem Land, das Gott dem Abram zeigen will. Gott selber wartet ab, bis Lot von Abram weggeht, dann erst spricht er zu Abram über das verheißene Land. Wie viele Gläubige befinden sich heute und seit jeher in ähnlichen Situationen? Die Mutter, der Vater, teils gläubig, teils auch nicht, der Götzendienst in der Familie und doch das Suchen, die vielen Gespräche dazu, die eigene Unvollkommenheit und das Wort Gottes an mich. Ach. Die eigenen Hausgenossen als Feinde. Denk nur an Martha und Maria in Bethanien. Und wie oft sieht es so aus, als hätten wir das schlechte Teil erwählt. Abraham hat eine Frau, die seine Halbschwester ist. Eine Frau, die keine Kinder kriegt. Ist das eine Strafe Gottes? Was einem so durch den Kopf geht? Wie viele, die wandeln sollen in Christus vor Gottes Angesicht, können nicht, weil sie dauernd beschäftigt sind mit Fragen, mit Schuldgefühlen und Schuldzuweisungen, mit ihrer Vergangenheit in ihrer Familie. Hätte ich doch damals, hätte ich doch nicht. Und da ist Abrahams Neffe und dessen Frau und ihr Bürgerrecht ist in Sodom. Für Abraham aber ergibt sich dadurch ein Problem um das andere mit seinem Neffen. Erst rettet er ihn spektakulär aus der Gefangenschaft und dann betet er für ihn. Wir kennen das Gebet 50, 45, 30, 20, 10 Gerechte. Abraham betet und handelt mit Gott und Lot wird gerettet. Eine Salzsäule aber bleibt dort und zeugt nebst anderem von einer Familie, die wenig Anlass gibt zu ungetrübter Freude. Denkt ihr daran, wo immer ihr herkommt, wo ihr positioniert worden seid und unterscheidet weise, wo ihr innerlich auszugehen habt und wo ihr äußerlich zu bleiben habt. Das gute, verheißene Land ist ja ein Bild auf unseren Herrn. In ihm haben wir alles. Wir sind sein Eigentum. Und die Lösung auf alle unsere Fragen, die lautet in Christus. Ob es die Vorherbestimmung ist, sie ist nur in Christus gegeben. Ob es das Leben ist, die Wahrheit, der Weg, die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Heiligung, die Erlösung, alles haben wir nur in Christus. Aber Gott hat uns dort platziert, wo wir sind. Und zwar nicht zum Zorn, sondern um das Heil zu gewinnen. So steht es in 1. Thessalonicher 5, 9. Und Gott macht keine Fehler. Mitten in deiner Familienkombination ergeht der Befehl Gottes, geh aus. Unsere biblische Betrachtung sagt uns, er geht an dich allein, der Befehl Gottes. Ja, aber wie nun? Das Gewissen stellt sich auf die Seite von Gottes anderem Wort, Ehre, Vater und Mutter. Denn Gehorsam ist besser als Opfer, ist besser als dein geistliches Wunschding. Nirgends ist der Wandel eines Christen ja so wenig attraktiv wie in der eigenen Familie. Man kennt dich dort. Man weiß, wie du bist, besser als du selber. Noch einmal sei es betont, Gott macht keine Fehler. Er weiß, dass du nirgends weniger angesehen bist als daheim. Und gerade deshalb ist das der beste Boden für die Nachfolge. Jesus hat uns das nicht nur gesagt, sondern er ist auch dafür uns durchgegangen und ist darunter geblieben. Es ist ein offenes Geheimnis, aber es tröstet so wunderbar dabei. In dem Brief, den sein Halbbruder Jakobus schreiben durfte, sagt ihr der Heilige Geist, Gott wirft nicht vor. Ja, Gott richtet, aber Gott wirft keinem Umkehrwilligen etwas vor, sondern er gibt gerne. Was? Die Frucht des Landes. In Christus, in dem neuen Leben, gibt er dir seine Liebe, Christi Freude, seinen Frieden, Christi Langmut, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Treue, seine Sanftmut und seine Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Und das ist das rechte Ausgehen in Christus, gerade in der Familie, wo es für viele oft am schwersten zu sein scheint. Hier gilt es nicht, einen geistlichen Höhenflug künstlich krampfhaft aufrechtzuerhalten. Da ist dann der Absturz garantiert. Sondern hier gilt es, in Demut unten durchzugehen, egal wer du bist, egal wie man dir begegnet. Auch in dem Bewusstsein, dass man dir 100-mal sagt, wie du einmal warst. Und wenn du wieder gefallen bist, und dann stehe in Christus erneut auf, bitte ihn um Hilfe und Kraft und um Verzeihung und auch die Familie, aber nur dort, wo jemand betroffen war und es verspürt hat. Und gehe du wiederum hinan. Unsere Bewegung ist ja die nach oben und nach vorne. Einen, der stillsteht, den kann der Hirte nicht führen. Und einen, der feige zurückweicht, an dem hat Gott kein Gefallen. Was wird erwartet von dir, als Sklave, als Knecht Christi? Dass du rhetorisch gut bist? Dass du viel weißt? Dass du einen großen Glauben hast? Oder dass du die Eltern belehren kannst? Nichts von alledem. Sondern, dass du treu bist. Du hast ja seine Treue, die Treue Christi für den Wandel. Und zu Abraham hat Gott gesagt, wandle vor mir und sei ganz. Das ist ein Befehl und die Möglichkeit gleichzeitig. Und Abraham bleibt jetzt bis zum Tode des Vaters in Haran. Und wir alle kennen die vielen Anziehungskräfte. Wir erfahren peinlich, gerade in der Familie, die geistlichen Fallen für uns und die Traditionen, vor allem die religiösen. Dort in Haran wurde ebenso wie in der Stadt Ur auch der Mondgott verehrt. Blieb Vater Terach, der Götzendiener, hier hängen, wegen seiner religiösen Tradition? Ich weiß es nicht. Aber auch die wirtschaftlichen Aspekte führen ja zum Sesshaftwerden der Familie in Haran, vor allem die des geldgierigen Laban. Der Opportunismus ist tief verankert in dieser Sippe, wie der Neffe Lot beweist in Sodom. Geh aus, sagt Gott, geh aus! Sagt er zu Abraham, du sollst ein Segen sein. Aber wie mancher hört hier nicht, und Gott kann ihn leider deshalb nicht seinen Freund nennen. Denn der Herr sagt in Johannes 15, 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Es gibt eine schöne Begebenheit zu erzählen von einem kleinen Mädchen am Dorfbrunnen, das ein Reisender unter vielen Kindern gefragt hat, was möchtest du denn einmal werden, wenn du groß bist? Die Antwort war, ich möchte ein Segen werden. Und wenn wir auf Abraham schauen, wie Jesaja schrieb, sehen wir den Ursprung dieses zurecht geäußerten Kindeswunsches. Wir sehen an ihm einen Mann, der zum Segen wurde für die ganze Menschheit, trotz und gerade wegen seines historischen und familiären Hintergrundes. Gottes Zeitpunkt war, wie immer, ganz exakt gewählt, wie bei unserem Herrn. Das Matthäus-Evangelium beginnt ja ebenfalls die Rechnung mit dem Stammvater Abraham. Da steht in Matthäus 1, so sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Und dann sandte Gott seinen Sohn und damit war die Zeit erfüllt. Da ging der Sohn hinaus aus der Lichtherrlichkeit seines geliebten Vaters. Beachte Gottes Zeitpunkte in deinem Leben und was dir vor die Hand kommt, das tu. Und verachte nicht die langen Zeitspannen, wenn du dulden musst, Krankheit, Trauer, Unvermögen und die Phasen, wo scheinbar gar nichts geschieht von Gott her. Aber das stimmt nicht. Wenn Gott auch lange schweigt, er umgibt und liebt sein Kind die ganze Zeit.
Zielt nicht alles, was Gott uns sagt, auf seinen Sohn hin? Deshalb wollen wir uns mit dem Hinausgehen nun auch persönlich etwas tiefer befassen. Es fällt dem Weltmenschen grundsätzlich nicht leicht, auszugehen aus den alten Verhältnissen, aus der Familie, aus dem Vaterhaus, aus dem Land und aus der Tradition.
Christus aber hat das für uns bereits vollbracht.
Aber wie oft sehen und hören und erleben wir das? Nicht nur wie schwer es katholisch traditionell gebundenen Namenschristen fällt, nein, auch in den Reihen der wahrhaft an Christus Gläubigen finden die meisten nicht zur Gänze heraus aus ihren traditionellen Bindungen und aus manch verwandtschaftlichem Druck. Das heißt ja nicht, dass alles schlecht wäre. Im Gegenteil, es ist Gottes erstes Kampf- und Ackerfeld und es beginnt für dich sofort hinter der engen Pforte. Nehmen wir einmal an, es gäbe ein gläubiges Mädchen, deren Vater und Mutter gar keine Freude haben, wenn sie sich in der christlichen Gemeinde beteiligt, an der dortigen Vereinstätigkeit, in der Sonntagsschule oder beim Missionsverein. Ja, was soll diese Tochter machen? Trotzdem das alles tun? Das Gebot der Eltern übergehen? Nein! Wenn die Eltern dagegen sind, soll sie darauf verzichten. Und zwar freudig und ganz ohne schiefes Gesicht. Denn das ist keine göttliche Traurigkeit, wenn sie jetzt ihre Seufzer zur Schau trägt. Wenn schon gesäuft sein soll, dann soll sie heimlich seufzen und ihrem Gott ihr Herz ausschütten. Denn eines bleibt in jedem Fall bestehen, nämlich Gottes Wort. Und das bedeutet, Gehorsam ist besser als Missionsvereine und Gemeindetätigkeit. Dasselbe gilt bezüglich der Unterordnung gläubiger Schwestern unter ihre ungläubigen Männer. Denn so ist das Hinausgehen im Sinne des Gottes Abrahams nicht gemeint, dass ich mich in einer geistlichen Gemeinschaft einbringe, aber dabei Gottes allgemeinen Willen missachte in seinem Wort. Denn was wäre das? Doch nichts als wiederum ein ich-orientierter Dienst zum Trotz und ohne Frieden, mit dem weder der eigene Mann gewonnen werden kann, noch die Eltern. Doch nun zurück zu Abraham. Hier lag der Fall ganz anders, global und was die Zukunft betrifft. Weil Gott Abraham brauchen will für die ganze Welt, darum nimmt er ihn heraus aus der Welt und aus der Verwandtschaft, aus seinem Vaterhaus und aus seinem Land. Und darüber sollten auch wir alle nachdenken. Dabei wird uns sicher vieles klar in unserer persönlichen Führung von Gott. Du und ich, wir sind zwar kein Abraham, aber Licht und Salz sollten auch wir werden in unserem bescheidenen Teil der Welt. Und ein Erbe der Ewigkeit sollen wir ja auch werden. Wir dürfen nicht mehr ein Teil des Problems sein. Wir müssen ein Teil der Lösung sein, die von Gott her in Christus geschehen ist. Beachten wir, wie fein Gottes Wort und Handeln hier eingreift. Abraham handelt nicht gegen das Wohl seines Vaters und Gott lässt den Vater zuerst deutlich solidarisch werden, indem der selber aufbricht, wenn auch nur aus religiösem und vielleicht finanziellen Grund. Es heißt nicht, geh aus von deinem Vater, sondern aus deinem Vaterhaus. Und tatsächlich lässt Gott es zu, dass Abraham erst nach dem Tod des Vaters zur nächsten Etappe aufbricht. Abraham konnte Gottes Zeitpunkt abwarten. Sein Gehorsam ist bereit, richtet sich aber nach Gottes Zeitplan. Das ist der Vater der Gläubigen. Ein Segen soll er sein. Und das ist er. Beachten wir das. Es kann sein, dass Gott jemanden wie dich vor 20, 30 Jahren berufen hat. Und dann kam vieles, das den Anschein hatte, es gehöre nicht dazu, das dich aus dem Rennen geworfen hat. Aber das ist nur deine Sicht der Dinge. Heute, wenn er wieder zu dir spricht, bist du bereit für die nächste Etappe? Willst du treu erfunden werden? Dann komm zu Jesu Füßen. Mehr kannst du nicht tun. Er ist der Herr, er ist der Anfänger und Vollender. Sage ihm, wie Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und dann stirb nicht auf der Schwelle vor lauter Selbstmitleid vor dem, der für dich in den Tod gegangen ist, um dir jetzt neues Leben, Hoffnung und Zukunft zu geben. Was Abraham opfern sollte, das ist das Gegenwärtige, das Sichtbare. Was ihm dafür von Gott verheißen wird, das sind zukünftige und unsichtbare Güter. Ein Vaterland, das in weiter Ferne liegt, ja, dessen Name er nicht einmal erfährt. Eine Nachkommenschaft, die ihm, menschlich gesehen, so unwahrscheinlich wie nur möglich scheinen musste. Und alles das ist auf die Zuversicht gestellt, dass der unsichtbare Gott nicht lügt und trügt. Na, wirst du jetzt sagen, das ist ja doch selbstverständlich. Das ist doch das Mindeste, dass ein Mensch glaubt, oder? Aber überlege ernsthaft, der Glaube, den du hast, was ist der? Und wie ist der? Wie wirkt er sich denn aus? Wovon bist du, wovon bin ich, denn ausgegangen? Was haben wir verlassen, innerlich? Ja, wohl nach außen hin, da spielen wir recht eindrucksvoll den Gläubigen in der Gemeinschaft, vielleicht gelingt uns sogar in der Familie. Wir wollen ja beweisen, wir sind ja nun anders. Aber wie anders? Sind wir denn wirklich von unserem Ich ausgegangen? Haben wir das Alte verlassen? Setzen wir inwendig auf das gelobte Land, das für uns niemand anders als der Christus ist? Oder sitzen nicht in den Gemeinden immer wieder Leute, die eigentlich nur nach einem seriösen, einem gläubigen Ehepartner Ausschau halten? Nach jemand, der sich dann auch mehr oder weniger beherrschen lässt durch manch zielgerecht angewandtes Bibelwort. Und das ist das Gegenteil von dem, was Gott von Abraham wollte. Andere suchen und verlangen als Christen menschliche Anerkennung, liebe Mitmenschen, eine angenehme Gesellschaft. Aber was wäre das alles für ein Ausgehen aus dem Ich? Noch eine Frage zu jenem Land, das dem Abraham unbekannt war. Wie ist denn unsere Vorstellung von dem Leben in Christus? Ist es das Traditionelle, wie wir es gehört und kennengelernt haben in Kirchen, Gemeinden und Kreisen, das Äußerliche, das Sichtbare, das Darstellbare vor den anderen? Sind wir aber nicht alle so, dass uns schon ein dünner Rohrstab, ja ein Strohhalm, den wir säen, sicherer vorkommt als der ewige Anker Gottes, der uns ja verborgen ist? Ist nicht das Verhalten der meisten Christen zweck- und erfolgsorientiert auf dieser Erde? Hört nicht immer wieder unser Glaube ganz genau an der Stelle auf, wo es für uns unbequem wird? Wo er uns auf einmal etwas kostet? Freilich sagen wir uns die biblischen Wahrheiten selber vor und auch gegenseitig. Dass zum Beispiel alles belohnt wird, was wir für den geringsten Bruder Jesu tun, so als hätten wir es Jesus selbst getan. Aber wenn es darum geht, einmal 1.000 Euro loszulassen, oder bei den Reichen unter uns mehrere Tausende, wo bleibt dann die Freudigkeit, die in uns sein soll? Und wenn diese fehlt, wo ist denn dann unser Glaube? Oder andersherum, wenn es darum geht, einem Bruder die Wahrheit zu sagen. Oder wir sagen doch, dass wir in Christus jetzt schon das ewige Leben haben. Wie kommt es denn dann, dass wir bei vielen vorübergehenden Schmerzen oder bei schweren Heimsuchungen in so eine tiefe Trostlosigkeit versinken? In eine Finsternis, dass wir vom Panik heimgesucht werden? Ist das das ewige Leben? Wird das im Himmel so weitergehen? So als ob nun alle Freude in Christus auf ewig verloren wäre? Ach, denkt selber darüber nach. Glaube, Glaube, ja, Glaube.
Der Glaube ist eine Gotteskraft, eine Gabe Gottes, die aus dem Unsichtbaren geboren wird. Aber wie viel wird davon nur geredet? Wie ist es so selten, der Glaube unter den Gläubigen? Müssen wir nicht sagen, Herr, stärke uns den Glauben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, und das hochzeitliche Kleid, die köstliche Leinwand der Heiligen. Was ziehen wir doch alles im Glaubensleben am Montag wieder aus und legen es ab. Es wäre für uns besser, wir hätten gar nichts gehört, wenn wir so tun. Aber wir wissen es und tun doch so. Gerade um des Gehörten willen haben wir doch eine viel größere Verantwortung. Woher stammt denn unser Mangel an himmlischen Gütern, die wir doch haben müssten? Sind wir wirklich ausgezogen ins gelobte Land in Christus, wie Gott uns geheißen hatte? Woher kommt dann unsere Armut, unser innerer Mangel an Liebe, an Freude, an Friede, an Langmut, an Freundlichkeit, an Güte, an Treue, an Sanftmut, an Selbstbeherrschung? Das kommt sicher nicht daher, dass wir so wenig erhalten haben, sondern daher, dass wir so wenig behalten, dass wir so wenig festhalten, so wenig richtig verarbeiten und umprägen in lebendige Münze. Dass uns doch die göttlichen Wahrheiten für immer in unsere Herzen eingegraben wären, unzerstörbar. Ist das nicht eine Wahrheit, die wir gehört haben, als wir bereit waren auszugehen? Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Unsere Gotteskindschaft in Christus kann doch nicht etwas sein, das von uns heruntergelöst werden kann. Es muss doch vielmehr der Motor sein, die treibende Kraft. Das heißt doch im Psalm 84,8, sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Kraft zum Dulden, Kraft zum unten durchgehen, Kraft zum Leiden. Christi Kraft. Es heißt hier aber nicht, sie vergessen ununterbrochen, was sie gehört haben. Sie legen es ab, stecken es weg in die Mottenkiste und leben wie früher. Sie sind nicht ausgegangen aus ihrem alten, inneren Vaterland, aus ihrer alten, geistlichen Verwandtschaft. Wissen wir doch alle, dass Gott, so steht es in Römer 2,6, jedem vergelten wird nach seinen Werken, nämlich denen, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Auch diese Wahrheit steht uns doch deutlich vor Augen. Freilich, es gibt Gläubige, die tatsächlich ausgegangen sind, wie Abraham, von allem, was früher war. Ihr Wandel in Christus, ihr Leben und Leiden in ihm zeugt davon. Allerdings gibt es leider wesentlich mehr, die sich nur gläubig nennen und nie ausgegangen sind aus dem, was sie früher schon waren. Menschen, die Gott nicht ihren Willen opfern wollen, vom Glauben sollten sie besser überhaupt nicht reden. Denn Abrahams Beispiel zeigt, dass nur die zum Ziel kommen, die sich Gott ganz geben. Das steht in 1. Mose 17, als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei ganz. Er steht zuerst seine Allmächtigkeit in den Raum. Und alle besonderen Offenbarungen Gottes an Abraham begannen mit einer Forderung. Aber eine Forderung kann Gott doch nur an jene richten, die ihn kennen, die bereits wandeln vor ihm, die sich ihm ganz ergeben haben. An andere kann er keine Forderung stellen, von der er erwarten kann, dass sie mit Gehorsam erwidert wird. Mit dem Gehorsam Jesu Christi, der uns ja zur Verfügung steht im neuen Leben. Ja, zur Zeit Abrahams war das nicht leichter als heute. Der Mensch war damals mit seiner Heimat und seiner Familie noch ganz anders verwachsen als wir heute mit unserem Kosmopolitismus, mit unserem ständigen Hin- und Herreisen, mit unseren Patchwork-Familien und unserem egozentrischen Freiheitsdrang. Versuchen wir uns hineinzudenken in das zart fühlende Herz eines Abraham und zu verstehen, dass der wirklich alles verlassen musste. Und das nicht erst, als er mit seinem Wanderstab aufbrach. Und es ist ja nicht geblieben bei dieser einen Forderung Gottes an Abraham. Nein, das gehe aus, Abraham. Das hob immer wieder aufs Neue an, ein Leben lang. Und so tut Gott bei allen seinen Kindern. Das muss uns klar sein. Gott führt auch nicht jedes seiner Kinder gleich schwer wie Abraham. Er weiß, was jeder tragen kann, und er wägt das ganz fein ab. Es soll uns eine Ehre sein, wenn wir von ihm in manchen Verzicht und immer wieder in Entsagungen schmerzlicher Art geführt werden. In Christus und nur in Christus. Alles außerhalb des Christus geht daneben und fällt unter das Urteil, dass sie nicht glauben an mich. Und das ist die Sünde. Es ist eine große Ehre, wenn Gott einem Menschen viel zutraut. Denn gerade dort lässt er ihm dann seine Kraft innerlich zuteil werden. Und so soll es auch bei dir und mir sein. Er will auch dir eine besondere Gnade zuteil werden lassen, wenn du dulden musst. Das ist seine liebevolle väterliche Handschrift und seine besondere Gnade für dich. Denn wo viel außergewöhnliche Heimsuchungen Gottes stattfinden, da findet im Herzen auch viel Enthüllung seiner Herrlichkeit statt. Drehen wir das auch noch um, sehen wir die Sache von der anderen Seite. Da, wo Gott sein Angesicht in besonderer Weise enthüllen will, da muss er auch einen besonderen Pfahl ins Fleisch geben, wie bei Paulus zum Beispiel, damit einer sich nicht überhebt, der hohen Offenbarungen. Denn bei uns allen ist der Hochmut, diese Ursünde, so tief eingenistet, dass sogar die Gläubigsten mit der Gnade herumstolzieren und angeben würden, wenn Gott ihnen nicht lange und genau abgestimmte Leidenszeiten senden würde. Je näher dem Himmel, desto steiler sind die Berge, haben die Alten gesagt. Eines bleibt noch zu sagen. Gott erklärt nicht. Wundere dich nicht, er hat auch dem Abraham nichts erklärt, als er seine Forderung, auszugehen, an ihn gestellt hat. Unser Glaube muss in der Liebe und Weisheit Gottes gegründet sein. In uns muss sich das unerschütterliche Vertrauen finden, dass Gottes Wille ein Wille der Liebe ist und dass dieser Wille von höchster Weisheit erfüllt und geleitet ist. In der Familie, am Arbeitsplatz, im Krankenhaus. Wir, die wir im Glauben stehen, müssen wie Abraham Gott gegenüber unseren Willen, unsere Kritik, unsere Liebhabereien, unsere besseren Einsichten, ja sogar unsere Vernunft opfern. Ansonsten müssen wir darauf verzichten, Menschen des Glaubens zu sein. Oder sind wir der Meinung, dass das alles nicht wahr sei? Und Gott und alles, was er tut, nicht absolut vernünftig sei. Er fordert uns auf, ihm blind zu folgen, denn er ist Licht und sein Auge ist auch Licht. Und Gottes Herz ist niemals tyrannisch, sondern ein Vaterherz voller Liebe und Weisheit. Und es ist ganz unmöglich, dass Gott hart und willkürlich an uns handeln würde wie ein menschlicher Erzieher. Der himmlische Vater macht uns keinen Schmerz, den er uns ersparen kann. Und er lässt keine Tränen bei uns fließen, die nicht zu jenen zählen, die er eines Tages abwischen will. Glaubst du das? Oh, sag ihn jetzt nicht vorschnell ja. Aber wenn du wirklich ja sagen kannst dazu, dann danke Gott dafür, dass du es kannst. Und dann stimm du ein mit David in den Jubel. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen.
weil er mir wohlgetan hat. So im Psalm 13,6 und noch in 57,8. Mein Herz ist getrost, o Gott, mein Herz ist getrost. Ich will singen und spielen. Amen.